Lesung aus dem Lukasevangelium. Es geschah aber eines Tages, er stieg mit seinen Jüngern in ein Boot und sagte zu ihnen: Wir wollen ans andere Ufer des Sees hinüberfahren. Und sie fuhren ab. Während der Fahrt aber schlief er ein, und ein Sturmwind fuhr auf den See herab. Das Wasser schlug in das Boot und sie gerieten in Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn. Sie riefen: Meister, Meister, wir gehen zugrunde. Er stand auf, drohte dem Wind und den Wellen, und sie legten sich, und es trat Stille ein. Er aber sagte zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Sie aber fragten einander voll Schrecken und Staunen: Wer ist denn dieser, dass er sogar den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen? Wort des lebendigen Gottes.
Bei der Vorstellung hat Pfarrer Hembrock schon erzählt, dass sie beide tätig sind auf der Intensivstation im St. Agnes Hospital. Und ich habe mich gefragt, wie ist eigentlich ihre richtige Berufsbezeichnung? Sind sie Krankenschwestern oder wie nennt man das heute, was sie tun?
Ja, in den 90er Jahren habe ich mein Examen als Krankenschwester abgelegt. Und auch im Allgemeinen werden wir oft Krankenschwestern, Krankenpfleger genannt. Das ist auch richtig so, ist auch in Ordnung. Aber die korrekte Berufsbezeichnung ist inzwischen Pflegekraft, Pflegefachkraft. Und ich glaube, das beschreibt unser Berufsbild auch viel besser. Es ist das, was wir tun, pflegen. Pflege trägt dazu bei, dass Patienten gesunden, dadurch, dass wir Diagnostik begleiten, Therapien mit durchführen und auch durch pflegerische Tätigkeiten wie Mobilisation, Atemgymnastik oder Körperpflege ihn auf einen guten Weg bringen. Pflege ist aber auch dazu da, zu lindern, Schmerzen und Ängste zu lindern. Das ist besonders wichtig, wenn die Genesung vielleicht nicht mehr im Vordergrund steht. Dann können wir dazu beitragen, dass Patienten bequem liegen, dass sie ein gutes Körpergefühl haben durch Körperpflege, dass sie keine Schmerzen haben, weil wir Schmerzmedikationen verabreichen und diese auch überwachen. Aber auch durch Gespräche. Pflege ist nämlich auch Begleiter. Begleiter für Patienten und auch deren Angehörige. Und das ist total wichtig, weil gerade bei uns auf der Intensivstation ist es für viele eine neue Situation und auch beängstigend. Und wenn dann jemand am Bett steht, zu dem man Vertrauen haben kann, der kompetent ist und dem man sich in seine Hände begeben kann, ist das sicherlich ein gutes Gefühl. Und das alles und noch vieles mehr ist Pflege. Von daher passt dieses Wort Pflegekraft, Pflegefachkraft eigentlich sehr schön.
Frau Lobers hat gerade ein bisschen das Panorama aufgemacht, die Vielfalt von Tätigkeiten, die Pflegekräfte so tun. Und in einem Nebensatz hat sie erzählt, dass Pflegekräfte nicht nur für Patientinnen und Patienten zuständig sind, sondern auch für deren Angehörige. Was ist da Ihre Erfahrung? Was ist Ihr Dienst bei Angehörigen auf der Intensivstation?
Einmal kann man sagen, dass für uns als Pflegekräfte und auch für die Ärzte sicherlich Angehörige immer sehr wertvoll sind, weil die direkte Verbindung zu dem Patienten sind. Das sind bekannte Personen, die geben ganz viel Sicherheit. Und für uns ist es auch so, dass wir natürlich auch Angehörige mit betreuen, weil das für jeden, der bei uns irgendwie aufläuft, eine Krisensituation ist. Die Angehörigen haben gerade erfahren, dass es jemanden, den man sehr lieb hat, nicht gut geht, vielleicht eine schlechte Prognose bekommen hat, schwere Operationen bevorstehen oder schon stattgefunden haben. Das ist sicher verbunden mit Angst, mit Unsicherheit, mit Sorgen. Und das ist das, was die Patienten und die Angehörigen halt mit zu uns bringen. Und so müssen wir die Angehörigen auch abholen. Und so verstehen wir das, denke ich, auch, dass man die Angehörigen wirklich mit Betreten der Station informiert und hoffentlich schon was auch immer Sicherheit zu vermitteln. Sicherheit vermitteln durch gute Informationen, aber auch durchs Anwesendsein. Ich sage immer ganz gerne, wenn hier irgendwie was piepst oder wenn man sich nicht ganz sicher fühlt, wenn wirklich was Schlimmes ist, dann sind wir ganz schnell da. Das können wir sehr gut einsortieren und denke, dass da eine ganz große Aufgabe auch von uns liegt.
Sie sind jetzt beide schon etwas länger im Dienst, die Frau Ebert etwas weniger lange als Frau Lübbers. Und gleichzeitig haben Sie vielleicht in Erinnerung noch Ihre Anfangsmotivation oder vielleicht können Sie zum Ausdruck bringen, warum machen Sie das gerne, Pflegekraft sein?
Ja, die Frage ist eigentlich ganz schön, weil das Positive auf jeden Fall überwiegt. In den Medien werden im Moment auch viel unsere belastenden Situationen dargestellt, was auch richtig ist und was auch geändert werden muss. Aber Pflege ist auch ganz anders. Pflege ist schön. Besonders motivierend ist Pflege natürlich, wenn wir dabei sind, wenn wir beitragen können, Patienten aus kritischen Situationen herauszuholen und auch sie zu begleiten auf einem guten Weg. Das ist sehr motivierend, auch wenn Patienten vielleicht kurz bevor sie nach Hause entlassen werden, nochmal bei uns vorbeikommen und sagen, so, ich habe es geschafft. Da ist man natürlich total, freut man sich total mit. Pflege ist aber auch wunderbar, weil wir immer wieder kleine Beziehungen zwischen Patienten und Angehörigen und uns, und weil das bildet, weil wir sind ja ganz nah dran an den Patienten und den Angehörigen. Und diese kleinen Beziehungen, die sich bilden, die sind ganz stark auch davon von Vertrauen geprägt. Vertrauen und manchmal auch von Dankbarkeit. Das motiviert natürlich auch total. Und ganz wichtig für mich persönlich ist auch noch, ich bin kein Einzelkämpfer. Ich bin Teamplayer. Und ich arbeite in einem Team und das ist gut so, das stärkt. Das gibt Kraft, man ist nicht allein in Krisensituationen. Oftmals ist es so, wenn man Stress kriegt an seinem Arbeitsplatz, steht ungefragt, ein Kollege neben einem sagt, hey, kann ich dir helfen? Und das gibt ganz viel Kraft und auch ganz viel Rückenhalt. Zudem ist es auch so, dass wir, bei uns ist es nicht immer alles bitter ernst. Wir haben auch viel Spaß miteinander im Team. Es gibt keinen Dienst, wo wir nicht auch mal herzlich miteinander lachen oder nette kleine Gespräche führen. Auch wenn Corona mal wieder vorbei ist und vor Corona konnten wir auch immer wunderbar miteinander feiern. Und das stärkt.
Wie ist das bei Ihnen, Frau Ebert? Was macht Ihnen Freude?
Ich finde grundsätzlich immer schwierig, anderen zu erzählen, dass mir meine Arbeit Freude macht, weil man verbindet ja intensiv Pflege und Arbeit erstmal mit schrecklichen und traurigen Dingen. Trotzdem kann ich sagen, es macht mir ganz viel Freude. Und es ist eher so diese Komplexität von vielen Dingen. Einmal die Nähe, wie Annegret schon sagte, zu den Patienten, zu den Angehörigen, einfach mit den Menschen zu arbeiten, aber auch immer wieder neu herausgefordert zu werden. Jeder Mensch ist anders, jeder Krankheitsverlauf ist anders. Dinge im Blick haben zu müssen, kleine Veränderungen wahrnehmen zu müssen und dann auch entsprechend schnell reagieren zu können, sich vielleicht Hilfe dazu zu holen aus dem Team. Und dann kommen Sachen dazu wie medikamentöse Therapien, mit Geräten arbeiten. Ist halt vielfältig und komplex und macht total Spaß.
Wir haben gedacht, dass wir die Predigt in drei Teile teilen, die immer durch ein Musikstück unterbrochen ist. Wir sind jetzt am Ende des ersten Teiles und die Musik hilft uns vielleicht dabei, das nachhallen zu lassen, was wir gerade gehört haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Anknüpfungspunkte geben kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Manche sind vielleicht selbst im Krankenhaus tätig und in der Pflege. Andere waren schon mal vielleicht Patienten oder Angehörigen in einem Krankenhaus und da kann jeder von uns jetzt in einem kleinen Moment der Stille das nachhallen lassen, wo ist denn mein Anknüpfungspunkt bisher gewesen?
Thank you.
Sie beide sind ja Pflegekräfte auf einer besonderen Station, auf der Intensivstation, die ja, wo die Patientinnen und Patienten, aber auch die Angehörigen in einer besonderen Situation sich befinden. Was würden Sie sagen, was ist das Spezielle dort auf der Intensivstation?
Ja, der Name Intensivstation gibt es schon her, es ist intensiv. Patienten, die bei uns liegen, sind schwer erkrankt, sei es durch einen Unfall, durch eine schwere Erkrankung wie einen Herzinfarkt oder liegen bei uns nach einer großen Operation. Dadurch sind sie darauf angewiesen, dass wir sie gut überwachen. Die Überwachung passiert über Maschinen, über Monitore. Einige sind auch an Beatmungsgeräte angeschlossen, weil die Atmung unterstützt werden muss. Andere haben Unterstützung der Nieren über eine Dialyse nötig. Also es sind viele Geräte, die auch Medikamente steuern und dergleichen an diesen Patienten. Dann kommt natürlich noch dazu, dass diese Patienten oftmals auch nicht in der Lage sind, auch nur kleinste Bewegungen selbstständig durchzuführen. Sie sind davon abhängig, dass wir wirklich alles für sie übernehmen. Lagerung, Ernährung, Mundpflege und, und. Das bindet natürlich auch total viel Personal. Und es ist so, dass wir auf der Intensivstation pro Pflegekraft 2 bis 3 Patienten betreuen und damit auch wirklich gut ausgelastet sind. Und das macht das Ganze natürlich sehr intensiv. Wenn ich nur 2 bis 3 Patienten habe, bin ich viel an diesen Patienten dran, habe auch viel Kontakt und baue Beziehungen auf. Einfach intensiv.
Die Situation ist ja auch für Angehörige besonders intensiv, stelle ich mir vor. Wie erleben Sie das im Zusammensein mit Angehörigen?
Ja, ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass das für Angehörige halt genauso eine Krisensituation und eine schwierige Phase ist wie für die Patienten selber. Und wir merken einfach ganz oft, dass die Angehörigen für uns dann ganz, ganz wichtig werden, weil die im Grunde so Vermittler zwischen Patient und uns werden und einfach das Sprachrohr sind, weil viele unserer Patienten in dem Moment, wo sie bei uns sind, selbst gar nicht äußern können, was sie gerne möchten, was sie brauchen und was sie vielleicht nicht möchten. Und darum sind die Angehörigen für uns immer sehr, sehr wichtig. Und wir merken auch, wann Angehörige immer gut im Gespräch waren, also mal drüber gesprochen haben, was macht man, wenn es mir mal nicht gut geht? Was ist, wenn ihr mal für mich entscheiden müsst? In schwierigen Lebensphasen oder wirklich auch, wenn es mal zum Ende hingeht. Und da ist es für uns ganz, ganz wertvoll, wenn wir Angehörige haben, die einfach immer gut im Gespräch waren, auch mit ihren Angehörigen, die in dem Moment in einer wirklich kritischen Phase des Lebens sind und wir da gut im Austausch bleiben können.
Jetzt leben Sie ja beide auch selbst in einer Familie und wenn Sie erzählen, das ist hilfreich, dass Familien im Gespräch sind, bevor die Situation eintritt, eine kritische, dass Familien darüber sprechen. Wie ist das bei Ihnen in den Familien? Sprechen Sie über solche Themen?
Ja, eine gute Frage auch. Also mein Vater ist jetzt 80 geworden. Ich glaube, das ist dann auch ein Alter, wo man eher und vielleicht auch wir Kinder auch da durchaus schon mal Gedanken über dieses Thema verlieren. Meine Eltern haben auch eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht in der Schublade liegen. Und das ist auch gut so. Ich denke, im Fall der Fälle würden wir sie auch rausholen und uns bewusst durchlesen und daran vielleicht auch Hilfe haben. Ich selber glaube aber, dass mir viel wichtiger ist, dass ich über die Jahre oder mein ganzes Leben lang mit meinen Eltern immer im Gespräch geblieben bin. Und auch wenn das Thema vielleicht nicht gerade an einem Kaffeetisch groß aufgemacht wurde, es kommen immer wieder Gespräche zustande, wo Sätze fallen wie, ach, das könnte ich mir für mich später auch vorstellen. Oder das müsst ihr mit mir bitte nicht machen. Wenn diese Situation aufkommt, horche ich nochmal genauer hin oder frage nochmal nach und hoffe, dass ich dadurch einfach auch ein gutes Gespür bekomme dafür, was meine Eltern später vielleicht möchten. Ich glaube aber auch, dass mir helfen wird, zu wissen, dass meine Eltern einen festen Glauben haben und auch ein ganz gesundes Gottesvertrauen. Und somit denke ich auch, dass sie uns Kindern, meinen Schwestern und mir, zutrauen werden, vertrauen werden, dass wir es schon richtig machen werden.
Ist das bei Ihnen in der Familie? Ist das ein Thema?
Jetzt sind meine Eltern noch ein paar Jahre jünger. Trotzdem, also es ist nicht so, dass wir jeden Sonntagnachmittag zusammensitzen und darüber sprechen, was ist wenn. Aber ich merke schon, dass immer, wenn im Umkreis irgendwelche Krisensituationen sind, dass jemandem nicht gut geht, dass das immer mal wieder Thema wird. Es ist nicht so, dass wir sagen oder meine Eltern auch gesagt haben oder ich für mich selber auch, ich möchte dies nicht und das nicht, sondern eher, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was sich irgendjemand in Zukunft vorstellen kann. Weil die Situationen, womit die Patienten zu uns auf die Intensivstation kommen, sind ja sehr unterschiedlich. Manche sind plötzlich aus dem Leben gerissen und waren vorher sehr fit. Und andere haben schon über lange Jahre schwere Grunderkrankungen, denen ging es immer schon wieder sehr schlecht. Und da ist es einfach ganz wertvoll, wenn wir mit den Angehörigen darüber sprechen können. Und das hoffe ich, dass wir es für uns zu Hause auch irgendwie so hinbekommen, dass man dann in der jetzigen Situation, wenn man dann tatsächlich was entscheiden soll, im Sinne aller eine gute Entscheidung treffen kann.
Es gibt jetzt wieder die Gelegenheit, das nachhallen zu lassen, was mich angesprochen hat, wo ich hängen geblieben bin. Jeder kann dem Gedanken nachhängen, der ihm so im Herzen hängen geblieben ist. Die Situation auf der Intensivstation ist ja nicht nur für die Patientinnen und Patienten, für die Angehörigen eine Herausforderung, sondern vermutlich auch für Sie als Pflegekräfte. Und das kann ich mir vorstellen, dass Sie manchmal in Situationen kommen, in denen Sie eine Grenze spüren oder, um es in dem Bild zu sagen, aus dem Evangelium, das wir gerade gehört haben, dass es manchmal stürmisch ist. Ist Ihnen das vertraut und wie gehen Sie dann damit um? Wo bleiben Sie mit den Stürmen, die Ihnen so entgegenkommen auf der Station?
Ja, wir kommen an Grenzen oder wir kommen in Grenzsituationen hinein, gerade weil es manchmal auch kritisch wird auf der Station für Menschen. Sie kommen in lebensbedrohliche Situationen, wo wir schnell reagieren müssen und wo wir auch manchmal natürlich auch betroffen manchmal davor stehen. Wie gehen wir damit um? In der Regel ist es schon so, dass wir da eine professionelle Distanz einfach auch haben, um damit überhaupt arbeiten zu können. Deswegen stumpfen wir nicht ab, deswegen empfinden wir Empathie. Aber wir können das mit einer gewissen Distanz machen, um selbst zu schützen. Und das ist auch wichtig, weil man das über Jahre hinweg sonst nicht machen könnte. Es gibt aber auch Situationen, wo man das nicht schafft. Situationen, wo Menschen eins ans Herz gewachsen sind oder wo man einfach so berührt ist, dass man das nicht einfach distanziert betrachten kann. Damit muss man lernen zu leben und das auch anzunehmen.
Mögen Sie vielleicht ein Beispiel teilen, wo Ihnen ein Mensch ans Herz gewachsen ist und Sie gemerkt haben, das trifft mich tatsächlich, was mit diesem Menschen jetzt passiert ist und begleitet mich vielleicht auch über Jahre im Nachhinein?
Ja, ein Fall ist wirklich viele Jahre her. Da habe ich einen kleinen Jungen betreut, der war 4 Jahre, der kam aus Angola. Eine Hilfsorganisation hat ihn aus Afrika hier rübergebracht, mit der Intention, hier in einem Krankenhaus ihn behandeln zu lassen und ihn nach einem halben Jahr wieder nach Hause zu fliegen. Es stellte sich aber heraus, dass seine Erkrankung schon viel weiter fortgeschritten war, als man dachte, und er nicht mehr heilbar ist. Er sogar den Rückflug nicht mehr überleben oder nicht erleben wird. Jetzt war ich in der Zeit halt seine betreuende, seine pflegerische Bezugsperson und sehr nah an ihm ran. Ich war auch in Gesprächen dabei, wo es darum ging, was machen wir? Machen wir überhaupt noch was? Und irgendwann auch, wie gestalten wir die letzten Wochen? Das ging schon sehr nah an mir dran. Also das war schon sehr hart, weil mir die Ungerechtigkeit der Welt total nah vor Augen geführt wurde. Ein deutsches Kind hätte von Anfang an ganz andere Chancen gehabt. Und das ist, was mir schon im Herzen bleibt. Dieser kleine Junge wäre jetzt ein erwachsener Mann. Aber für mich wird es immer der 4-jährige Jacinto bleiben, der am liebsten den ganzen Tag hätte Märchen vorgelesen bekommen hätte oder der morgens auch schon zum Frühstück nach seinen gekochten Kartoffeln rief, Potatoes, Potatoes. Und das vergisst man nie. Das kann man aber lernen, damit ja, das irgendwann anzunehmen, ohne es zu vergessen.
Ist Ihnen jemand im Gedächtnis, im Herzen?
Ganz viele. Also, aber ich habe immer für mich ganz präsent im Kopf, ich habe damals für 2 Jahre in Münster gearbeitet und auf einer unfallchirurgischen Intensivstation. Da ist ein sehr junger Mann mit 19 Jahren mit einem Fahrrad schwer verunglückt. Er war schwerst mehrfach verletzt, schwere Schädelverletzungen. Total entstellt und dieses Gefühl, wie ich die Eltern an der Tür abholen musste, denen erklären musste, dass es dem Sohn sehr, sehr schlecht geht, wir nicht wissen, ob er das überlebt und dass er sehr schlecht aussieht, also auch wirklich ganz entstellt ist und die Eltern an dieses Bett zu führen, also kann ich Tränen in die Augen kriegen, kriege ich Gänsehaut, ist einfach ein Ding, was ich immer mit mir tragen werde, was ich auch irgendwie nie vergessen werde.
Wo bleiben Sie mit diesen Grenzerfahrungen? Wo lassen Sie das?
Ja, da kommt wieder dieses Team, wo ich vorhin schon von sprach. Ich betreue diese Patienten oder auch diesen kleinen Jungen habe ich nicht alleine betreut. Meinen Kollegen ging es zum Teil sicherlich ähnlich oder ich weiß, dass es denen ähnlich ging und man konnte auch sich austauschen. Da kann man schon vieles auch da lassen. Das ist auch gut so, dass vieles auf der Station auch bleibt. Wenn ich ja doch was mit nach Hause nehme, weil es einfach zu tief ging, hilft mir oft auch, dass ich es in die Natur hinein rede. Ich laufe dann gerne, ich mache gerne einen strammen Spaziergang und lasse meinen Gedanken Raum. Lass die Gedanken in die Natur rein und kann dadurch auch ein Stück abgeben. Ich komme da aber durchaus auch ins Zwiegespräch mit Gott. Muss das sein? Musste das so sein? Das kommt dann natürlich auch vor.
Ist das bei Ihnen? Wo lassen Sie solche Grenzerfahrungen?
Also Gott sei Dank viele doch irgendwie bei der Arbeit. Manches geht mit nach Hause. Zu Hause empfangen mich 3 Kinder. Ich bin dann gedanklich ganz Mama und dann ist alles andere auch erstmal nebenrangig und hat keine Zeit mehr. Dinge kommen aber wieder. Also gerade Situationen, die sehr belastend waren, die ich als sehr belastend und bedrückend empfunden habe, kommen wieder. Meistens bei mir, wenn ich irgendwie so im Gottesdienst sitze oder so mal richtig zur Ruhe komme, keiner dazwischen quatscht, dass die Gedanken wiederkommen und ich tatsächlich, ähnlich wie Annegret sagt, irgendwie manchmal auch in Frage stelle, warum muss das jetzt so sein? Und ich das ganz beruhigend finde, wenn ich für mich weiß, ich kann es dann da lassen und gut wieder nach Hause gehen.
Sie haben jetzt beide uns erzählt, dass Sie bei Gott etwas lassen können, ihm etwas überlassen können. Die Frage ist ja, welche Vorstellung von Gott steckt da bei Ihnen dahinter? Wie ist Gott für Sie?
Das ist natürlich keine einfach zu beantwortende Frage. Aber mein Gottesbild ist jetzt kein Gott, der die Krankheiten schickt oder sie wegzaubert. Das wäre ja ein furchtbar ungerechter Gott. Das glaube ich nicht. Mein Gott ist eher, oder meine Vorstellung von Gott ist eher die, dass er mich begleitet durch mein Leben. Dass er mir Kraft gibt, Stütze gibt, Halt gibt. Dass er mich begleitet einfach. Und manchmal schickt er mir auch konkret Menschen, die mir helfen, die in dem Moment starke Schultern haben, die mir fehlen. Manchmal merke ich auch im Nachhinein, dass ich vielleicht auch schon mal jemand war, der am passenden Ort, zur passenden Zeit mit starken Schultern war, um demjenigen zu helfen. Das ist eher mein Gottesbild.
Wer ist Gott für Sie?
Ja, also ich kann Annegret da auch wirklich recht geben. Ich für mich auch eher ein Gott, der da ist, wenn Not besteht. Nicht der, der Not bringt, sondern ich sehe das eher, dass ich einen Wegbegleiter habe. Ob für mich privat, wenn irgendwas nicht gut ist, oder auch wenn bei der Arbeit Dinge mich stark belasten, dass ich aber weiß, ich habe einen Wegbegleiter. Und das spüre ich, wenn ich in der Kirche bin und ich die Kirche wieder verlasse. Vielleicht können es manche nachempfinden. Ich habe manchmal das Gefühl, ich trage so einen schweren Rucksack mit in die Kirche rein und ich gehe leicht wieder raus, weil ich weiß, ich kann es hier lassen und es ist bei Gott gut aufgehoben.
Da gibt es jetzt ein drittes und letztes Mal die Gelegenheit, die Gedanken nachhallen zu lassen und mich zu fragen, was hat eine Beziehung zu meinem Leben und was möchte ich in meinem Herzen behalten von dem, was wir gehört haben.